Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Die Corona-Hilfen des Staates sind ja ganz, ganz vielfältig. Direktes Geld für Betriebe, die momentan ihre Dienstleistungen oder Waren nicht anbieten können, also zum Beispiel für Restaurants, oder Kurzarbeitergeld für Unternehmen, die es sich momentan nicht leisten können, alle Angestellten zu beschäftigen. Auch das ist eine Corona-Hilfe. Und es gibt Kredite oder. Es sind Milliarden an Euros und um die gibt es Streit. Erstens will der Bund, dass sich die Bundesländer an den Kosten mehr beteiligen. Und zweitens ist ja immer noch die große Frage, wird diese Milliardenlast an kommende Generationen, Klammer auf, an uns, Klammer zu, weitergeleitet? Wir streiten drüber im Update-Podcast mit Zweien aus dem Politikbetrieb von CDU und Grünen. Hört ihr gleich hier bei uns. Und zum Thema Pandemie sollte man ja eigentlich meinen, alle Länder, in denen die Infektionszahlen hoch sind, die wollen von denen lernen, die es schaffen, keine neuen Corona-Fälle zu haben. In einigen Ländern in Asien ist das so. In Taiwan, Vietnam war zuletzt Corona-frei, Südkorea schafft auch. Dort gibt es allerdings auch das Phänomen Corona-Leugner nicht.
Da gibt es eher heiteres Gelächter, wenn ich erzähle, dass hier Leute massenhaft gegen Masken auf die Straße gehen und sie dann auch nicht tragen, weil sie es für eine Zumutung empfinden, sich einfach ab und zu so ein Stück Stoff aufzusetzen.
Wir sprechen mit der Journalistin Vanessa Wu darüber, was wir von den asiatischen Ländern abgucken sollten. Und wir schwelgen in musikalischer Nostalgie. Ich habe mich vorhin nochmal durch die Bandmitglieder aus der Castingshow Popstars geklickt. Zuerst die No Angels, dann Brosis, dann Overground und Preluders. Nu Pagadi gab's noch, Monrose, später Queensberry. Das wollen anscheinend viele Leute auch heute noch hören. Ich ehrlich gesagt auch. Und deswegen wollen wir streamen und das geht jetzt bei Spotify und Co. Die alten No Angels Hits sind da.
Keiner sollte sich für Unterhaltung schämen, die einem ein gutes Gefühl gibt. Vorausgesetzt, diese Unterhaltung ist unproblematisch und diskriminiert nicht.
So. Stehen wir zu. No Angels Forever. Hier ist der Podcast zum Update vom letzten Tag im November 2020. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Die Clubs, die Theater, Restaurants, Fitnessstudios, Massagepraxen, die können dieses Jahr nicht so arbeiten wie sonst. Momentan zum Teil auch gar nicht arbeiten. Dafür bekommen sie Unterstützung vom Bund. Der hat für diesen und für nächsten Monat rund 30 Milliarden Euro dafür ausgerechnet. Über das viele, viele Geld gibt es momentan ein wenig Streit in Berlin und den Ländern. Wie soll es ab Januar mit den Corona-Hilfen weitergehen? Ihr habt es bei uns gehört, vor allem Bundespolitiker wollen, dass die Länder mehr von den Hilfen übernehmen. Und die Bundesländer sagen, wir haben doch schon total viel bezahlt und wir übernehmen doch schon total viel. Über all dem schwebt natürlich auch noch die große Frage, wie werden die Schulden, die der Staat da gerade macht, irgendwann wieder abgebaut? Und wo es Streit gibt, da diskutieren wir gerne mit hier in Deutschlandfunk Nova. Wir haben Aminata Touré, Landtagsabgeordnete der Grünen in Schleswig-Holstein am Telefon. Hallo Frau Touré.
Moin.
Und wir haben den CDU-Bundestagsabgeordneten Marian Wendt auf der anderen Leitung. Hallo, Herr Wendt.
Hallo.
Der Bund, der will nicht mehr den Riesenbatzen der Corona-Hilfen übernehmen und will, dass die Länder also mehr schultern als bisher. Herr Wendt, wie sollte eine Aufteilung zwischen Bund und Ländern Ihrer Meinung nach aussehen?
Ja, grundsätzlich kann die Aufteilung so erfolgen, wie auch die Steuereinnahmen verteilt werden, nämlich 50-50. Das heißt, um ganz genau zu sein, 44% der Steuereinnahmen gehen die Länder, 44% der Steuereinnahmen zum Bund. Und so müssten theoretisch auch die Lasten und Kosten verteilt werden.
Frau Touré, leisten die Länder schon genug, Ihrer Meinung nach?
Also ich kann natürlich vor allem für Schleswig-Holstein sprechen. Und natürlich wundert uns ein Stück weit die Debatte, die vom Bund, auch explizit von der CDU-Bundestagsfraktion und Herrn Brinkhaus geführt werden, dass die Länder sich auch beteiligen sollen. Wenn ich jetzt mal explizit über Schleswig-Holstein spreche, wir haben Notkredite aufgenommen in Höhe von 5,5 Milliarden Euro. Das ist für Schleswig-Holstein jetzt nicht mal eben ein bisschen Kohle, sondern ganz schön viel Geld. Von daher wundert es uns schon, wenn der Tenor ist, dass die Länder sich jetzt auch beteiligen sollen. Wir tun das definitiv mit dem Geld, das wir bereitgestellt haben.
Man muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden. Es klingt immer so, wir nehmen auf. Also nach unseren Berechnungen, die sind ganz klar, haben die Länder nur einen Bruchteil dessen, was der Bund an Cash gibt, an richtigem Geld, was in der Wirtschaft ankommt, aufgenommen an Krediten. Man kann natürlich Bürgschaften geben für Hilfsprogramme. Das sind aber nur Bürgschaften. Das sind wiederum kein richtiges Cashgeld. Deswegen, es ist schon faktisch so, dass der Bund überproportional deutlich im Verhältnis zu den Ländern direktes Geld, welches er durch Netto-Neuverschuldung aufnimmt. Und deswegen ist die Debatte einfach wichtig und sie wird parteiübergreifend unterstützt bundesseitig. Sogar die Linkspartei im Bund im Haushaltsausschuss unterstützt diese Debatte, weil sie natürlich das Missverhältnis hier sehen.
Jetzt hat das Institut der Deutschen Wirtschaft ausgerechnet, dass die Hilfen zum Teil zu hoch sind und manche Unternehmen sogar richtig profitieren. Also für die lohnt sich das Nichtstun mehr als zu arbeiten. Mehrere Politiker, wie zum Beispiel auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier, fordern Änderungen jetzt an den Hilfen. Was könnten denn Alternativen zu den bisherigen Hilfen sein, Frau Touré?
Also ich glaube, die Debatte, die zu Recht ja auch geführt wird, ist, wie passgenaue Hilfen ganz genau aussehen könnten. Also wenn man natürlich eine Situation hat, wo man mehr davon profitiert, nicht zu arbeiten quasi, weil wir aber auch als Politik, muss man ja auch ehrlich sein, da diese Maßnahmen getroffen haben, dann ist es auch klar gewesen, dass man zeitgleich auch durchaus sagt, wir unterstützen. Ich glaube, das ist eine Debatte, die, und da ist, glaube ich, Land und Bund sich da auch einig an der Stelle, nochmal gucken müssen, wie wir das anpassen können für die nächsten Monate, die noch auf uns zukommen werden.
Herr Wendt, was sagen Sie? Also es kann ja nicht sein bei solchen Hilfsgeldern, dass irgendwelche Zombie-Firmen Geld absahen. Ich kann verstehen, dass der Staat unbürokratisch und schnell helfen wollte, aber eine Querprüfung wäre doch nicht so kompliziert gewesen.
Ganz klar, da bin ich auch bei Frau Touré. Wir müssen jetzt in der Perspektive die Maßnahmen anpassen. Aber uns war es wichtig, schnell in diesem November Geld in die Unternehmen zu geben, Liquidität, damit sie Mieten zahlen können und ihre anderen Kosten, damit sie nicht insolvent gehen. Und jetzt wird entsprechend nachgearbeitet. Auch die Programme können nachgesteuert werden, auch gerne mit Beteiligung der Länder ab Januar.
Wir als junge Generation, wir stellen ja immer wieder die Frage, wer bezahlt denn das alles irgendwann? Kriegen wir das als Gesellschaft einfach wieder hin, indem nach der Krise gespart wird, so wie vor der Krise, Herr Wendt?
Ja, natürlich. Das ist die Verpflichtung, die der öffentliche Staat hat. Gerade wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir vielleicht auch eine Wirtschaftskonjunktur wieder erleben werden im nächsten Jahr, dann muss die öffentliche Hand ihre Ausgaben zurückfahren. Sie muss vielleicht im nächsten Jahr sogar durch eine Steuersenkung überlegen, ob sie nicht die Wirtschaft ankurbelt. Wir können heute nur so viele Kredite aufnehmen in diesem Milliardenumfang, weil wir davor die Jahre gut gehaushaltet haben unter Angela Merkel. Und das muss man auch feststellen und das muss auch wieder Politik für eine junge Generation werden.
Frau Touré, Sie sind 28 Jahre alt. Was sagen Sie Ihren Freunden und Freundinnen, die Angst vor noch höheren Steuern nach dieser Krise haben in einem Land mit der dritthöchsten Steuerlast der Welt, Deutschland?
Ja, absolut. Das ist natürlich eine Zukunfts- und eine Generationsfrage, die wir an der Stelle haben. Und wir haben natürlich in Schleswig-Holstein auch einen Tilgungsplan formuliert für das Geld, das wir jetzt quasi als Kredit aufnehmen. Und wir haben uns halt vorgenommen, in den nächsten 40 Jahren quasi ab 2024 mit der Tilgung mit jährlich 50 Millionen Euro zu beginnen. Das ist natürlich einfach nur eine Summe, die wir da aufgenommen haben. Länder wie aber auch der Bund an sich. Aber ich glaube, eine andere Antwort gab es an der Stelle auch gar nicht, um durch diese Krise tatsächlich zu navigieren. Aber natürlich ist es nach wie vor wichtig, dass wir uns die anderen gesellschaftlichen Krisen, die wir haben, sei es Klima, sei es sozialer Zusammenhalt, all diese Fragen müssen natürlich auch zeitgleich beantwortet werden. Und deswegen stehen wir vor einer riesen Herausforderung. Das kann man gar nicht kleinreden.
Dann frage ich trotzdem mal, es gibt ja Ideen wie zum Beispiel eine Vermögensabgabe. Die Linke hatte das gefordert, die SPD hatte Steuererhöhungen vorgeschlagen, ein Corona-Solidaritätszuschlag sozusagen. Lehnen Sie beide solche Vorschläge ab?
Ich finde das völlig richtig, diese Debatten zu führen, weil am Ende des Tages sprechen wir über eine grundsätzliche Gerechtigkeitsfrage, die auch schon vor der Krise da war, wenn man ehrlich ist. Und von daher glaube ich, dass man gerade auch mit Blick auf diejenigen, die in dieser Krise mehr Geld gemacht haben als vorher, durchaus nochmal den Blick darauf schärfen muss und sich die Frage stellen muss, wie kriegen wir da einen vernünftigen Lastenausgleich und zwar im Sinne der nachfolgenden Generation tatsächlich hin.
Herr Wendt?
Ganz klares Nein. Was wir brauchen, ist eine weitere Steuerentlastung, damit Investitionen getätigt werden können durch die Unternehmen. Aber wir sollten alles vermeiden, was in einem geschehen lässt. Jetzt muss der Steuerzahler für diese Kosten im nächsten Jahr und übernächsten Jahr aufkommen. Das wäre psychologisch verheerend. Und es gilt eher darum, jetzt die Bürger weiter zu entlasten, um dann mit der Wirtschaftsankurbelung, die wir dann erleben werden, und den Mehr an Steuereinnahmen dadurch generieren, die Haushalte wieder stabiler zu bekommen. Aber wir können die Menschen in diesem Land nicht noch mehr insgesamt belasten. Die Steuerabgabenquote und insgesamt die Abgabenquote ist sehr hoch. Deswegen ein ganz klares Nein. Wir wollen die Investition stärken und dass die Menschen das Geld ausgeben.
Wer soll zahlen? Bund, Länder, das ist die große Diskussion momentan. Am Ende wir alle. Die Corona-Hilfen sind großes Thema. Wir haben hier in Deutschlandfunk Nova darüber gesprochen mit Aminata Touré von den Grünen und Marian Wendt von der CDU. Ich danke Ihnen für die Zeit.
Danke auch.
Danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und wieder gibt es ein schlimmes Video, das Polizeigewalt zeigt. Diesmal in Frankreich. Polizisten drängen einen schwarzen Mann in den Flur von dessen Musikstudio. Sie schlagen auf ihn ein, sie beleidigen ihn dabei rassistisch. Am Samstag gehen dann tausende Franzosen gegen das neue Sicherheitsgesetz in Frankreich auf die Straße. Polizisten werden dabei attackiert und mit Molotow-Cocktails beworfen. Über diese aufgeheizte Stimmung in unserem Nachbarland sprechen wir mit unserem Frankreich-Korrespondenten Marcel Wagner in Paris. Marcel, also erstmal zu diesem Video. Was ist genau über diesen Vorfall bekannt?
Nun, erstmal ist jetzt ziemlich klar, dass die Bilder auf jeden Fall echt sind. Das ist absolut sicher. Und dass das, was sie zeigen, viele Menschen hier in Frankreich extrem geschockt hat. Selbst den Präsidenten, der das auch mitgeteilt hat, sogar per Twitter. Das ist auch sicher. Denn diese Brutalität, so wie du es gerade geschildert hast, mit der die Polizisten den Mann da angegangen sind. Man muss eigentlich sagen, wenn man die Videobilder sieht, wie sie ihn zusammengeschlagen haben, die ist wirklich schockierend. Und das, weil er offenbar auf der Straße ohne Maske unterwegs war und, wie die Polizisten sagen, nach Drogen gerochen haben soll. Aber selbst das ist auch gar nicht bewiesen. Aber das reicht natürlich bei Weitem nicht oder rechtfertigt natürlich in überhaupt keiner Art und Weise diese Übergriffe der Polizei.
Du hast es gerade gesagt, der französische Präsident hat sich auch schon geäußert. Er hat auch klare Sanktionen verlangt. Ist seitdem was passiert?
Ja, es ist was passiert. Sogar für französische Verhältnisse muss man sagen, extrem viel. Denn gegen 4 der Polizisten, die da beteiligt waren, ist ein Verfahren eröffnet worden. 2 sitzen jetzt gerade sogar vorläufig im Gefängnis. Vielleicht auch, damit sie sich untereinander nicht abstimmen können. Denn es besteht natürlich die Gefahr, dass sie jetzt versuchen, irgendwie gegenseitig da eine Strategie zu entwickeln. Aber man muss sagen, dass 2 Polizisten wegen solcher Taten ins Gefängnis kommen oder wegen solcher Vorfälle, das kennen wir in Frankreich eigentlich gar nicht. In der gesamten Gelbwestenbewegung, wo es ja auch extremste Ausschreitungen gab und auch viele Anzeigen wegen Übergriffen von Seiten der Polizei, hat es einen solchen Vorfall nicht ein einziges Mal gegeben, obwohl es da Dutzende, Hunderte von Anzeigen gab. Also das zeigt schon, dieser Vorfall wird jetzt extrem hochgehängt in Frankreich und es wird außerordentlich schnell gehandelt.
Hm. Auch die Menschen, die ja am Samstag in Frankreich auf die Straßen gegangen sind, sagen ja, das sei kein Einzelfall, dieser eine Fall jetzt bei diesem Musikproduzenten. Haben Sie recht damit?
Also es ist sicherlich ein extremer Fall, aber man muss sagen, ja, sie haben ein Stück weit auch recht. Solche Vorfälle gibt es hier in Frankreich immer wieder, vielleicht nicht in exakt der gleichen Intensität, manchmal aber auch schon in dieser Intensität da gewesen. Nicht immer gibt es Videobilder oder Fotos von diesen Aktionen, so wie jetzt. Und das ist sicherlich der große Unterschied, denn solche Vorfälle auch mit schweren Verletzungen und auch mit Anzeigen gegenüber Polizisten und so, die sind hier durchaus nicht an der Tagesordnung, aber durchaus häufig und in den Vorstädten zum Beispiel vieler großer Städte wird dieses Thema Polizeigewalt immer groß diskutiert. Aber eben diesmal gibt es diese Bilder und das zeigt jetzt eben, wie wichtig es ist, dass man solche Bilder hat von solchen Vorfällen, denn nur dadurch wird das Ganze zum Skandal und deshalb jetzt eben auch der große Protest nochmal gegen dieses neue Gesetz, das ja teilweise solche Bilder einschränken soll.
Das ja jetzt so nicht mehr kommen soll, Entscheidung von heute. Also haben die Proteste demnach etwas bewirkt?
Ja, tatsächlich. Die Proteste haben was bewirkt und zwar ziemlich viel. Heute haben sich die Sprecher der Parlamentsmehrheit vor die Kameras begeben und gesagt, dass sie den Artikel 24 dieses Gesetzes, der hier in Frankreich höchst umstritten war, zurückziehen wollen bzw. komplett neu schreiben. Das ist ein bisschen schwierig, wie sie das jetzt anstellen wollen, denn eigentlich ist das Gesetz schon verabschiedet, aber es muss sowieso noch in die zweite Parlamentskammer und dann auch wieder zurück in die Nationalversammlung. Und ganz offenbar will die Mehrheit selbst, die dieses Gesetz beschlossen hat, jetzt tatsächlich auf Druck der Proteste in Frankreich diesen Gesetzesentwurf, diesen Artikel wieder zurückziehen.
Und da ging es um das Filmen von Polizeibeamten und deren Einsätzen.
Es ging darum, dass die Parlamentarier in Zukunft untersagen wollten, dass man Bilder von Polizistinnen und Polizisten im Einsatz verbreiten darf, wenn die zum Ziel haben, diese Bilder, den Polizistinnen damit physisch oder psychisch zu schaden. Das hört sich erstmal ziemlich kompliziert an, ist es auch und vor allen Dingen ist es ein bisschen wachsweich formuliert, denn wer entscheidet eigentlich darüber, ob ich jetzt dem Polizisten mit dem, was ich hier filme, schaden will oder nicht? Wenn das der Polizist selber das Gefühl hat, dann kann er ja mir quasi in Zukunft sagen, hey, du darfst mich jetzt nicht filmen. Und das ist was viele Journalisten hier befürchten und was es jetzt auch schon gegeben hat, dass Polizisten gesagt haben, bitte nimmt die Kamera runter, was sie aber eigentlich eben gar nicht dürfen. Denn solche Bilder, auch Bilder, die von Nicht-Journalisten gedreht worden sind, haben eben hier in Frankreich immer wieder dazu geführt, dass massive Polizeigewalt aufgedeckt worden ist, so wie auch zuletzt.
Umgekehrt beklagt auch die Polizei in Frankreich, dass sie massiver Gewalt ausgesetzt wäre immer wieder. Was fordert die Polizei?
Also das muss man sagen, da hat die Polizei auch völlig recht. Wenn man die Demonstration vom vergangenen Wochenende gesehen hat, auch ist auch das wieder eskaliert. Und zwar auch das ganz anders, als wir das aus Deutschland kennen. Da werden Molotow-Cocktails geworfen, da wird die Polizei mit Feuerwerkskörpern angegriffen, aber mit richtig schweren Raketen wird da auf die Polizei geschossen. Es werden Feuer gelegt und so weiter. Und das ist was, was wir halt ständig hier bei Demonstrationen erleben, dass da Black Bloc-Leute oder auch andere die Polizisten so angreifen. Und die Polizei wünscht sich da natürlich schon seit langem einfach besser geschützt zu werden, dass da härter durchgegriffen wird, dass zum Beispiel auch solche Dinge, dass Videos von Polizisten ins Netz gestellt werden und dann gefragt wird, kennt jemand die Adresse oder Adressen von Polizistinnen sogar veröffentlicht werden, mit Hinblick darauf, dass man denen doch schaden möge. Da wünschen sich Polizisten natürlich viel stärker geschützt zu werden. Und das sind die Forderungen der Polizei, denen der Innenminister eben versucht hat, mit diesem Artikel 24 irgendwie entgegenzukommen. Aber wahrscheinlich ist er damit übers Ziel einfach hinausgeschossen.
Marcel Wagner, Deutschlandfunk Nova. Korrespondent in Paris über die Diskussionen rund um Polizeigewalt und Gewalt gegen Polizei in Frankreich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat heute schon mal das Wort des Jahres 2020 gekürt. Und das ist nicht sehr überraschend. Ihr könnt es euch alle denken. Und Verena von Kaltz aus unserem Team wird es euch jetzt bestätigen. Es ist...
Das Wort ist Corona-Pandemie, das Wort des Jahres. Und es steht an der Spitze einer Liste von 10 Wörtern, die die Gesellschaft für deutsche Sprache heute in Wiesbaden veröffentlicht hat. Der Vorsitzende Peter Schlobinski sagte dazu, klar, ist nicht überraschend, dass dieser Begriff sich durchgesetzt hat, aber der Begriff Corona in unserem Sprachschatz würde sich halt so ausbreiten wie das Virus nach einem Superspreader-Event. Insofern kein Wunder.
Ja. Du sagst, es ist eine Liste von 10 Wörtern. Was ist da sonst noch so alles dabei?
Also von den 10 Wörtern beziehen sich 8 tatsächlich auf Corona. Also darunter sind Lockdown, systemrelevant, Triage, Geisterspiele oder auch Verschwörungserzählung. Und auch die Redewendung bleiben Sie gesund, die man ja heutzutage doch sehr oft hört und gehört hat. Und das habe es so noch nie gegeben, dass ein Thema die Liste des Jahres derart dominiert, sagt Sprachwissenschaftler Schlobinski. Das sei wirklich schon eine besondere Dimension.
Haben wir nachgerechnet, welche beiden Wörter sind virusfrei?
Also das eine ist Black Lives Matter und das andere ist Gender-Sternchen. Die haben es auf die Liste geschafft, ohne mit Corona zu tun zu haben, wurden von einer Jury ausgewählt. Wobei der Begriff Verschwörungserzählung, der ja ziemlich weit oben auch in der Liste steht, sich sowohl auf die Propaganda von Corona-Leugnern beziehe, aber eben auch auf Behauptungen von noch US-Präsident Donald Trump. So Schlobinski, er sei Opfer eines Wahlbetrugs.
Corona-Pandemie. Das Wort des Jahres 2020, heute veröffentlicht worden. Ich hoffe, das Wort 2021 wird Urlaub. Würde passen, oder? Urlaub.
Jo. Einfach Urlaub. Wir fahren Urlaub. Wieder in Urlaub.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Vietnam, da gab es heute eine Eilmeldung. Das Land meldet eine Corona-Infektion. Das ist die erste Corona-Ansteckung im Land seit 3 Monaten. Taiwan ist praktisch Corona-frei. Aber auch ostasiatische Länder wie Südkorea und auch Japan machen in Sachen Pandemiebekämpfung scheinbar einiges besser als wir hier in Deutschland und viel, viel besser als andere Länder auf dieser Welt. Die Zahlen sind deutlich niedriger. Vanessa Wu ist Journalistin bei Zeit Online und sie macht den Podcast Rise and Shine. Grüß dich, schönen guten Abend.
Hallo.
Du sagst, Deutschland kann und sollte viel mehr von asiatischen Ländern lernen. Wie sieht das Leben in Ländern wie Taiwan, Vietnam, Südkorea gerade aus? Was unterscheidet sich da im Leben zu unserem Leben in Deutschland?
Ja, also diese Länder haben Corona eigentlich fast auf Zero gebracht, alle. Oder Südkorea und Japan halten die Zahlen auf sehr geringem Niveau. Das heißt, der Alltag geht dort ganz normal weiter. Also in Vietnam habe ich zum Beispiel Familie. Mein Onkel hat vor 2 Tagen ein Geschäft eröffnet. Das war gestopft voll. Auf den Straßen soll man noch Masken tragen. Aber ansonsten Karaoke-Bars, Konzerte, volle Restaurants. In Taiwan gab es eine Gay Pride mit 130.000 Teilnehmenden. Und in Südkorea sind zum Beispiel auch die Fußballstadien oder die Sportstadien wieder offen und voll. Große Veranstaltungen sind wieder möglich, die Leute sind auf der Straße und man merkt nur noch sehr wenig von Corona. Mhm. Also das, was man merkt, merkt man an den Flughäfen, da wird nämlich streng kontrolliert, jede einzelne Einreise.
Und wie haben diese Länder es geschafft, die Zahlen so runterzudrücken, dass es jetzt wieder so, ja, ich sag mal, viel Freiheiten gibt für die Menschen?
Also man muss auch sagen, diese Länder haben stark aus früheren Epidemien gelernt, zum Beispiel SARS 2002, 2003 und hatten dort schon Fahrpläne und Maßnahmenkataloge fast schon bereit, die sie eigentlich jetzt nur noch anwenden mussten. Deswegen konnten sie sehr, sehr schnell reagieren. In Taiwan gab es zum Beispiel unabhängig davon, wie bestätigt jetzt die ganze Sache mit dem Virus ist, schon Ende Dezember erste Sicherheit Sicherheits- und Gesundheitsscreenings am Flughafen. Und das haben sie natürlich verstärkt, als sich der Verdacht verhärtet hat, dass sich da ein neues Virus gerade ausgebildet hat. Diese Länder unterscheiden sich auch dahingehend, dass sie eine echte Quarantäne haben zum Beispiel, anders als bei uns, wo man darum gebeten wird, doch zu Hause zu bleiben, bis zum Beispiel so ein Testergebnis kommt. Dort wird man in gesonderte Einrichtungen gebracht, in Hotelzimmer, also es sind ganz normale Hotels, die eben jetzt leer stehen, weil auch der Tourismus wegfällt. Oder man kann es auch zu Hause, wird aber dann zu Hause digital überwacht. Also es ist nicht möglich, da in irgendeiner Form auszubüchsen. Und die Bürgerinnen und Bürger halten sich auch ziemlich dran und wirken auch viel mit. Also es gab viele Projekte, um Bürgerbeteiligung zu erreichen. Die haben dann mitgemacht, zum Beispiel eine coole App zu entwickeln. In Vietnam ging ein Song viral, wo es darum geht, richtig Hände zu waschen. Da gab es auf TikTok dann Challenges, wer die Choreografie alles gut mittanzt. Und das war irgendwie so auch eine gewisse Freude fast in dieser Pandemiebekämpfung, während hier alle mit zusammengebissenen Zähnen sitzen und schauen, dass alles vorbeigeht. Ja.
Schnell neigen ja manche Menschen dazu, den Erfolg bei der Pandemiebekämpfung kulturell erklären zu wollen. Nach dem Motto, ja, die Spanier und die Franzosen, die müssen sich ja immer Küsschen geben und deswegen ist es dort besonders schlimm gewesen. Menschen in Asien, die würden eher auf die Ansagen auch von oben hören und sie ganz kollektiv strikt umsetzen. Wie siehst du das?
Ich finde die Erklärung ein bisschen problematisch. Also natürlich spielen auch kulturelle Faktoren irgendwo mit rein, aber das übersieht so ein bisschen den Faktor, dass diese Staaten ja aus früheren Epidemien gelernt haben. Also das sind richtige politische Prozesse und Entscheidungen, die in den letzten Jahren getroffen wurden, die sich jetzt einfach auszahlen. In Taiwan hatten die auch eine sehr zerstrittene Gesellschaft, aber haben eben geschafft, über New Governance-Systeme, die sehr von der Tech-Branche inspiriert waren, Wege zu finden, dass die Leute wieder mehr Lust auf Politik hatten und auf Mitmachen hatten. Also da können wir nicht von einem obrigkeitshörigen Volk sprechen, das alles auf jeden Fall mitmacht. Und auch so ein TikTok-Song ist ja auch, das macht man auch aus Freude an der Sache und nicht, weil man jetzt eine TikTok-Challenge mitmachen muss.
Ich glaube, dass es auch viel damit zu tun hat, gut informiert zu sein. Glaubst du, die Menschen sind gut informiert oder gibt es auch Leugner, also sowas wie eine Querdenken-Bewegung bei uns?
Nee, also die Mechanismen, die vor allem aber in den eher autoritären asiatischen Staaten, man darf die auch nicht alle über einen Kamm kehren, Asien ist sehr groß und sehr divers, aber in den autoritären Staaten werden Fake News, aber auch politisch unliebsame Meldungen zum Beispiel sehr stark bekämpft. Und dieser selbe Mechanismus greift jetzt auch, wenn es Fake News im Bereich von Corona gibt. Also die werden total schnell unterschlagen, aber auch allgemein, glaube ich, ohne dass man da so eine staatliche Verfolgung dahinter setzt, habe ich das noch nie gehört von meinen Verwandten und Bekannten in ganz Ostasien. Also da gibt es eher heiteres Gelächter, wenn ich erzähle, dass hier Leute massenhaft gegen Masken auf die Straße gehen und sie dann auch nicht tragen, weil sie es für eine Zumutung empfinden, sich einfach ab und zu so ein Stück Stoff aufzusetzen. Oder dass hier diese wildesten Verschwörungstheorien kursieren, wie Bill Gates will uns alle chippen. Also wenn ich darüber mit Leuten spreche, das hat leider Unterhaltungswert und sie lachen, aber ich finde das sehr traurig.
Ist es. Journalistin Vanessa Wu hier bei uns in Deutschlandfunk Nova darüber, was wir von einigen asiatischen Ländern lernen können in der Corona-Pandemie-Bekämpfung. Ich danke dir für die Zeit heute Abend.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nostalgie, warme Gefühle, Gedanken an vergangene Tage beim Musikhören. Unsere Eltern, die hören ja, wenn sie Nostalgie brauchen, die 80er. Wir lieben da eher den Trash aus den 90ern oder wir schwelgen bei Hits aus den 2000ern in Erinnerungen an Castingshows. Vor allem die erste Popstars-Staffel. War ein totaler Hype damals, das war noch vor DSDS und uns hat Jessica Wals von den No Angels Anfang dieses Jahres erzählt, warum sie glaubt, dass das damals so erfolgreich war mit den No Angels.
Ach, ich glaube, das war einfach, weil es das erste Mal war, dass man irgendwie hinter die Kulissen blicken konnte. Also das sollte ja eigentlich eine Dokumentation sein, ne? Man wollte zeigen, wie entsteht denn eigentlich so eine Band.
Und das habt ihr bestimmt mitbekommen. Seit Freitag sind ihre Songs und die von den anderen Popstars-Bands, von Monrose, von Brosis, von Preluders, bei den Streaming-Diensten verfügbar. Wie es jetzt dazu gekommen ist und wie die Reaktionen darauf ausfallen, das erzählt uns Deutschlandfunk Nova-Reporterin Ina Plodroch.
Die kurze und beste Zusammenfassung aller Reaktionen darauf, dass No Angels, Brosis, Monrose, also all diese Popstar-Casting-Gruppen, dass die nun verfügbar sind bei den Streaming-Diensten. Die stammt vom Meme-Account Galerie Arschgeweih.
Meine Girls und ich, wenn wir hören, dass Daylight endlich auf Spotify verfügbar ist.
Sie sind also zurück, die Popstars von damals, als Castingshows das große neue Ding im Fernsehen waren. 2000 war das.
Wir denken, dass du das kannst.
Und
Du bist...
Dass ihre Songs nun auf den Streamingdiensten verfügbar sind, das ist Maximilian Kolb zu verdanken.
Es müsste jetzt inzwischen sowas wie 13 bis 14 Monate her sein.
Da hatte Maximilian Kolb Freunde zu Besuch. Und als sie gerade dabei waren,
lustig Musik miteinander zu hören und uns dann irgendwann aufgefallen ist, dass die No Angels Rechte auf den verschiedenen Plattformen wie Spotify, Amazon etc. Überhaupt nicht zur Verfügung standen.
Maximilian Kolb ist Chef von BMG in Deutschland. Das ist ein großes Musiklabel mit Verlag. Ja, und dann hat er sich auf die Suche gemacht, wem diese Rechte denn eigentlich gehören.
Es gibt immer mal wieder alte Kataloge, wo die Rechteinhaber nicht die klassischen großen Häuser gewesen sind, sondern eher kleinere bis mittlere Häuser, die sich irgendwann um die Auswertung dahinter nicht mehr gekümmert haben.
Ja, und so war das auch mit Cheyenne Records aus München. Mit diesen alten Rechteinhabern und mit den KünstlerInnen hat er dann gesprochen, er hat verhandelt. Und dann hat er als Label BMG die Rechte an den Aufnahmen gekauft. Und diese hat er dann bei den Streamingdiensten hochgeladen. So einen alten Musikkatalog, also alte Songs zu kaufen, das macht als Label auch wirtschaftlich Sinn.
Es lässt sich schon feststellen, dass wenn man ungefähr die Zahlen kumuliert, dass wahrscheinlich irgendwas zwischen 70-75% des Konsums auf den Streaming-Plattformen vor allem auf Katalog fällt.
Das heißt, grob gesagt, wir hören eigentlich vor allem ältere Musik. Zu 75% hören wir Musik, die älter ist als 2 Jahre. Damit also zukünftig auch No Angels und Co. Ein bisschen hat Maximilian Kolb sich damit aber auch selbst beschenkt.
Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin selber 34 Jahre alt und gehöre total in die Generation Popstars dazu.
Naja, aber dieses ehrlicherweise, das zeigt, dass No Angels und Co. schon ein bisschen als Trash abgetan werden. Oder eben Guilty Pleasure, für das man sich so ein bisschen schämen muss, weil das ja nur so diese Industriegruppen sind, zusammengecastet, um möglichst viel Kohle damit zu verdienen.
Ich finde das Konzept von Guilty Pleasure ist totaler Quatsch.
Das sagt Anna Doschime. Sie ist Redaktionsleiterin der Satire-Show Browser Ballett in der ARD.
Keiner sollte sich für Unterhaltung schämen, die einem ein gutes Gefühl gibt, vorausgesetzt, diese Unterhaltung ist unproblematisch und diskriminiert nicht.
Im Gegenteil, die Popstars-Staffeln, die waren diverser als die Indie-Musiklandschaft oder die deutsche Radio-Pop-Welt es heute sind. Als die erste Staffel der Popstars-Casting-Show an den Start ging.
Ich war ein Jahr zuvor aus Rwanda nach Deutschland gezogen und ich habe wirklich Deutsch gelernt, indem ich stundenlang Fernsehen geschaut habe. Und ich war gerade in so einen kleinen Ort am Niederrhein gezogen und es gab neben meiner Familie so gut wie keine anderen schwarzen Menschen dort. Und da haben halt Nadja, Jessica, aber auch Hila und Shaham von Broses Fies, die waren einfach extrem präsent und haben eine große, große Rolle in meinem Leben gespielt. Und ich bilde mir ein, dass sie mich auf jeden Fall ein bisschen weniger einsam und allein fühlen ließen.
No Angels, Monroes, Broses und Co. ein bisschen abschätzig als Casting-Pop-Mist abzutun, ist also ein bisschen überheblich, weil sie für viele damals total wichtig waren. Vor allem bei Twitter und Instagram scheinen Nadja, Sandy, Vanessa und Lucy aber wieder die totalen Stars zu sein. Und auch Ilgen Nur ist Fan.
Ja, voll. Ich musste so ein bisschen lachen, weil ich gestern erst mit vielen Freunden darüber geredet habe, wie wir es jetzt finden, dass jetzt alles online ist. Alle haben sich irgendwie gefreut.
Ilgen Nur ist eigentlich Indie-Musikerin. Passt nicht ganz zum No Angels Pop-Sound. Sie findet die Girlgroup trotzdem super.
Ich liebe Popmusik. Ich habe das Gefühl, es war super wichtig, diese Gruppe zu haben und dass sich halt so viele verschiedene Leute in Deutschland damit identifizieren konnten. Und
wirklich gute, gute Popmusik.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Diese Feuerkugel am Wochenende über Deutschland, was war das denn? Ein hell leuchtender Himmelskörper, einige haben so einen grünen Schimmer erkannt. War es ein Meteorit? Und wenn ja, woran erkennen wir den denn? Wie finden wir den hier unten auf der Erde? Das sind die letzten Fragen, die ich heute im Update habe und die gehen an Dieter Heinlein vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Er ist dort Leiter des Feuerkugelnetzes. Guten Abend.
Ja, schönen guten Tag, Herr Günther.
Ein Meteor, eine Sternschnuppe, wenn die groß genug ist und dann hell ist beim Eintritt in die Erdatmosphäre, wird sie zur Feuerkugel und wenn dann unten auf der Erde ein Brocken ankommt, nennt man das Meteorit. Woher wissen Sie denn, ob auch wirklich ein Meteorit bei uns angekommen ist und das nicht alles verglüht ist?
Das wissen wir eigentlich erst einige Tage nach dieser Leuchterscheinung. Was man beobachten kann und was hunderte Augenzeugen schon gesehen haben, ist zunächst einmal ein sehr heller Meteor. Den nennt man auch Feuerkugel. Das ist das, was man beobachten kann, was man fotografieren kann, was man auch mit Video aufnehmen kann. Und die Sichtung all dieser Registrierungen, also visuelle Beobachtungen und Fotos und Videos, die führt dann dazu, dass man eine genauere Kenntnis über den Bahnverlauf von diesem Brocken, der da aus dem Weltraum in die Erdatmosphäre reinschießt, mit hoher Geschwindigkeit bekommt. Und dann kann man eben feststellen, wenn dieser Brocken sehr tief in die Atmosphäre eindringt, tiefer als vielleicht 20 Kilometer noch leuchtet, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein kleiner Brocken dieses großen Steins aus dem Weltraum auf die Erdoberfläche erreicht hat.
Da gehen wir einfach davon aus, dass es einer war und den wollen wir jetzt finden. Wie geht das? Lässt sich der Fundort einfach berechnen oder müssen wir Glück haben bei der Suche?
Also man braucht nicht nur Glück, man braucht erstmal gute Kenntnis der Bahn. Das heißt, je bessere Fotos und Videos man hat, umso größer sind die Chancen. In diesem Fall gab es also Aufzeichnungen, es gibt also sehr schöne Videoaufnahmen von festen Standorten und das ist immer gut, dass man also den Bahnverlauf berechnen kann. Das ist jetzt noch zu früh, genau zu sagen, in welcher Endhöhe diese Feuerkugel verloschen ist. Da laufen jetzt noch die Berechnungen. Aber wie gesagt, wenn das unterhalb von 20 Kilometer war, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass etwas zur Erde gekommen ist.
Und wie sieht dann so ein frischer Meteorit aus? Woran erkenne ich den? Ist der dann noch heiß?
Nein, eigentlich nicht. Dieser Meteorit ist eigentlich niemals wirklich heiß. Sie müssen sich vorstellen, da kommt ein Brocken von einem Meter Durchmesser, ein Gesteinsbrocken aus der Kälte des Weltraums. Der hat jetzt vielleicht plus 5 Grad oder 0 Grad, wenn er die Erdatmosphäre trifft. Der rast in wenigen Sekunden durch die Atmosphäre, erhält dann eine hauchdünne Schmelzkruste, aber die wird durch den immens schnellen Flugwind schon wieder weggeblasen. Das heißt, alles geschmolzene Material wird sofort abtransportiert und damit auch die Wärme. Deswegen bleibt der Stein, der immer kleiner wird, eigentlich kühl. Der wird nicht heiß. Mhm. Dazu ist die Zeit viel zu gering. Und erst wenn er dann so langsam ist, dass sich die letzte Schmelzkruste verfestigt, die hat vielleicht dann einen Millimeter Dicke oder noch weniger, selbst dann ist dieser kalte Brocken zwar von einer heißen Schmelze umgeben, aber bis der dann in wenigen Minuten bis zur Erdoberfläche fällt, weil diese letzten 20 Kilometer dauert es je nach Größe 3 bis 5 Minuten, bis diese Brocken dann die Erde erreichen. Da fallen sie ja auch durch kalte Regionen noch. Also ein frisch gefallener Meteorit ist bestenfalls lauwarm, aber nicht heiß und auch nicht glühend. Und er glüht auch nicht mehr, wenn er auf die Erde fällt, sondern er hört eben das Glühen und Leuchten hört schon in 20 Kilometer Höhe auf.
Und da hat dann so eine schwarze, dünne Kruste. Wenn ich den jetzt tatsächlich finde, den Meteoriten, darf ich den dann mitnehmen? Ist der was wert?
Zufällig finden ist eine tolle Sache. Passiert sehr, sehr selten, aber es passiert. Das ist ein Stein, der vom Himmel gefallen ist. Eine herrenlose Sache, die hat vorher niemanden gehört. Die dürfen Sie auch mitnehmen. Die gehört dann auch Ihnen, aber wir freuen uns natürlich, wir Wissenschaftler, wenn uns jemand so einen Fund meldet. Gerade wenn wir eine Feuerkugel fotografiert haben und jemand findet dann in seinem Garten so einen schwarzen Stein, dann freuen wir uns sehr über einen Anruf und wir freuen uns noch mehr, wenn uns derjenige den Stein leihweise zur Verfügung stellt. Dann wird er also gemessen, gewogen, wird Dichte bestimmt und wird die ganz, ganz schwache und nicht gefährliche radioaktive Strahlung, die von einem frischen Meteoriten ausgeht, gemessen. Also Sie können den auch den ganzen Tag auf Ihren Schreibtisch legen und anschauen, er ist nicht gefährlich. Aber diese ganz schwache radioaktive Strahlung, die davon ausgeht, die ist also hochinteressant für Wissenschaftler, um gemessen zu werden.
Dieter Heinlein vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt über Meteoriten, wie man sie findet, woran man sie erkennt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.